Moin, moin und schön, dass du am Start bist und mir bei der nächsten Remastered-Folge wieder zuhören willst. Ich habe heute Anton Schwendner dabei. Anton hatte zu unserem Gespräch noch 2 Sterne im Olivio in Stuttgart. Heute hat er 2 Sterne im Atelier in München. Und auch die Folge heute wird hier wieder präsentiert von der Chef X, dem Thermomix, ja? Der professionellen Alternative zum Thermomix. Richtig geiles Gerät. Schau es dir mal an, www.chefx.de. Ja, und ab in den Podcast. Viel Spaß dabei.
Und Sven. Und Sven. Der Gastro- und Hotellerie-Podcast.
Hi und herzlich willkommen und schön, dass du dabei bist. Ich habe heute den Anton dabei. Hallo Anton, wie geht's dir?
Ja, wunderbar. Hallo. Ganz wunderbar, mega Wetter heute hier und freue mich auf das Gespräch.
Anton, magst du einmal kurz erzählen, wer du bist, für die Unwissenden, die nicht wissen, wer du bist? Weil ich habe jetzt auch gerade einfach nur Hallo Anton gesagt, ich weiß nicht, ob man dich dann direkt zuordnen kann.
Nee, also mein Name ist Anton Schwendner, ich bin der Küchenchef im Olivo in Stuttgart, im Stall Graf Zeppelin. Bin dieses Jahr mit dem 2. Stern ausgezeichnet worden, vor dem Lockdown, genau.
So gut, du hast es gerade selber gesagt, du hast den 2. Stern dieses Jahr gekriegt, kurz vorm Lockdown. Genau. Ich habe, glaube ich, vor 3 Wochen mit dem Marco aus der Weinbar Rutz oder aus dem Restaurant Rutz gesprochen und habe den gefragt, wie ist es denn so erstmal den 2. zu kriegen, weil du hast ja erst das Jahr davor den 1. gekriegt, richtig?
Genau, also ich habe in Wien 2018 meinen 1. Stern bekommen für ein sehr großes Restaurant, das war das Loft im Sofitel, direkt am Schwedenplatz. Ein sehr, sehr großes Restaurant, sehr Lifestyle-Restaurant, sehr modern, mit wahnsinniger schöner Sicht auf Wien, mit Live-DJ und wir hatten auch bis zu 140 Gäste pro Abend. Und das war natürlich eine ganz andere Größenordnung und da war auch der Stern relativ überraschend. Natürlich hat man darauf hingearbeitet, aber das war auch nie so der Plan, da einen Stern zu holen. Aber es ist doch ganz gut gelungen, auch nach kurzer Zeit, also nach 14 Monaten, kam der 1. Stern schon dort. Der war dann für Main Cities Europe, wo Wien dazugehört. Es werden ja nur in Österreich, Salzburg und Wien getestet vom Gietnerschlag. Genau, und dann war die Preisverleihung in Budapest, wo ich eingeladen war.
Sehr schön. Und dann erzähl mal ganz kurz, dann war es jetzt kurz vorm Lockdown. Wie hast du das erlebt? Hast du auch einen Anruf aus Paris mit einer Pariser Nummer gekriegt? Oder wie war das bei dir den Tag? Also, weil
ich muss sagen, ich wurde am Vortag schon vom deutschen Chef vom Gietnerschlag, von Herrn Flinkenflügel, angerufen. Der konnte aber nichts sagen. Der wollte eigentlich nur meine Telefonnummer haben und konnte auch mir keine Auskunft geben oder irgendwas. Mhm. Das war eigentlich relativ mysteriös. Also natürlich haben wir auf dem 2. Stern hingearbeitet, aber es war jetzt nie, dass wir gesagt haben, wir wären dieses Jahr so weit, dass wir den bekommen würden. Konnte es auch nicht einordnen. Man ist natürlich da hin und her gerissen, warum der gerade nicht angerufen hat. Mhm. Und ja, dann habe ich eine relativ kurze schlaflose Nacht gehabt, man macht sich doch viele Gedanken. Und am nächsten Tag, so gegen 9:30, habe ich dann wirklich die französische Nummer auf dem Handy gehabt und da wurde mir mitgeteilt, dass es doch jetzt offiziell ist und wir den 2. Stern bekommen.
Genau. Und dann? Also, was ist dann passiert? Was ist dann passiert?
Ja, also ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich dran denke. Also man ist erstmal sprachlos, man kann es gar nicht irgendwie einordnen, weil wir haben ja nicht damit gerechnet. Klar haben wir darauf hingearbeitet, aber das war jetzt nie, dass wir gesagt haben, wir sind da jetzt eigentlich in der Pole Position für Stuttgart, dass wir sowas holen. Aber ich war erstmal sprachlos. Musste mich auch erstmal kurz setzen. Dann ging es aber eigentlich schon in die Arbeit, weil natürlich wollte ich mit meinem Team zusammen die Presse, diesen Livestream anschauen. Leider ist ja Hamburg ausgefallen dieses Jahr. Und haben wir zusammen dann den Livestream angeschaut, haben natürlich den Hoteldirektor informiert und natürlich auch die Geschäftsführung. Genau.
So war das. Und dann war beim Livestream alle am Abdrehen, weil erstmal, dass man sicher.
Gar nicht, war nicht so ausgelassen. Also, es war eigentlich eher so, das war eigentlich wie so ein Film. Also, man hat das gar nicht so schnell realisieren können. Also, die Freude kam jetzt wirklich nach dem Service. Wir haben am ganzen Tag einen ganz normalen Service gehabt. Und danach sind wir noch mit dem ganzen Team anstoßen gegangen. Aber so tagsüber natürlich das Telefon läutet durch, tausend WhatsApp-Nachrichten. Das sind natürlich viele Eindrücke, die müssen wir erstmal auch erst alle ein bisschen verdauen. Und dann erst in den nächsten Tagen oder wenn da ein bisschen der Druck dann abfällt, kommt eigentlich die richtige Freude. Man ist halt ziemlich geflasht. Ich glaube, geflasht ist der richtige Ausdruck, ja. Man ist halt einfach nur baff. Genau, und ja, war ein ganz besonderer Moment in meiner Karriere. Und ja.
Also, weil ihr habt ja, wenn man es mal so sagt, ihr habt ja 2019 den ersten in Stuttgart gekriegt und dann direkt, ja, das ist ja nicht direkt erwarten kannst, wenn du auch darauf hinarbeitest, so kurzfristig oder so kurzzeitig dann hintereinander gleich dann die nächste Hochwertung auf zwei kriegst, ist, glaube ich, schon heftig und ja, ist, glaube ich, was anderes. Ne? Wie ist das dann, wenn du dann so, ich habe Marco genau die gleiche Frage gestellt, was passiert dann oder wie ist es dann, wenn du kurz danach im Endeffekt nicht mehr abliefern kannst, Restaurantschlüssel umdrehen musst und im Endeffekt ja nicht mehr abliefern kannst, dass du sagen kannst, okay, Corona ist da und jetzt muss ich zumachen, jetzt kann ich nicht mehr mit meinen Gästen oder nicht mehr die Großartigkeit mit meinen Gästen feiern, das nicht mehr genießen, wie ist das?
Das ist natürlich wahnsinnig hart, also wir waren nach der Verkrankung vom zweiten Stern, die Hotlines sind, die Telefonleitungen sind alle heiß gelaufen, wir hatten Reservierungen ohne Ende für die nächsten Wochen und Monate, also da war schon ein ziemlicher Run auf uns da. Natürlich, Stuttgart hat 14 Jahre auf den zweiten Stern gewartet, dass es wieder einer schafft. Und die Stadt hat sich da, war sehr neugierig und hat natürlich dann auch gleich versucht zu reservieren. Und wir waren wirklich in den nächsten Wochen und Monaten sehr, sehr gut gebucht. Und wir haben, bevor der Lockdown kam, jeden Abend 20, 25 Gäste gemacht, was für uns sehr gut ist. Das ist immer schon fast ein Maximum. Und wir haben wirklich Vollbremsung machen müssen, von 100 auf 0. Und das ist natürlich ein großer Schock, also das tut schon weh und das muss man auch erst verdauen, das muss ich ganz ehrlich zugeben. So die ersten zwei Wochen nach der Schließung vom Restaurant, die sind hart, die sind ein Schock, das muss man auch wirklich erst verdauen. Die ganzen Eindrücke, auch verdauen, auch realisieren, was gerade in Deutschland allgemein und auch speziell in der Gastronomie und Hotellerie ist, also das muss man auch erstmal alles setzen lassen und das auch einzuordnen können. Genau, das war schon ein harter Schlag.
Aber sag mal, waren die Reservierungen bei euch für die Zukunft dann eher regional oder auch schon überregional? Also sprich,
wir hatten auch viele Reservierungen aus Deutschland. Also,
noch nicht international, wie es beim dritten ist, sondern eher so überregional, sondern so deutschlandweit, okay?
Genau, deutschlandweit war große Nachfrage da. Wir hatten viele Reservierungen natürlich, aber auch viel aus der Region, die einfach sich das neue Zwei-Sterne-Restaurant anschauen möchten. Da war eine große Nachfrage auf jeden Fall da.
Ja, mich hat jetzt einfach nur mal interessiert, ob du auch schon so den zweiten neu kriegst, weil die gleiche Welle schlägt, was dann die Reservierungsanfragen, auch ob die dann direkt weltweit reinkommen oder erstmal nur deutschlandweit oder wie das halt ist, das hat mich halt interessiert.
Ja, also es dauert so ein, zwei Tage, bis das so die Information durchsickert und dann merkt man das wirklich, dass die Gäste neugierig werden und dann versuchen natürlich auch dementsprechend einen Tisch zu bekommen. Zwei Sterne ist wirklich deutschlandweit und drei Sterne sind dann wirklich, wo dann internationale Gäste extra für diesen Abend oder für diesen Besuch nach Deutschland kommen.
Aber deine Karriere ist ja auch mehr oder weniger da in die Richtung, ich sag mal so, wenn man sich deinen Weg so anguckt, dann ist das gar nicht so überraschend, oder? Ich glaube, du hast ein Praktikum damals im Königshof gemacht, richtig?
Genau, das war der erste Kontakt mit der Gastronomie. Also ich muss dazu sagen, ich komme aus einer Gastronomiefamilie. Also wir haben einen kleinen Landgasthof in der Nähe von München, gut bürgerlich, haben ein kleines Hotel. Meine Eltern waren immer schon Gastronomen, auch die ganze Familie ist halt so geprägt. Und es war nie irgendwie ein Muss, dass ich in die Richtung gehe. So die ersten Praktikums, was man so in der Schülerzeit noch macht, das war ein Brauer, weil natürlich Freising hier in der Nähe ist und Freising ist eine Bierstadt, da kommt das Bier her mit Rhein-Stefan und dann war noch Konditor oder Bäcker noch in Frage gestanden und dann wurde es aber wirklich Koch. Also das entscheidende Erlebnis war Kurz Rotacker im Königshof. Das war 1998, genau mit 14, 15 Jahren durfte ich da ein Praktikum machen, zwei Wochen lang, und da war eigentlich schon dann wirklich der Berufswunsch auch dann fest, dass ich Koch werden möchte, und habe dann wirklich einen sehr guten Ausbildungsbetrieb gefunden.
Gab es da irgendwie ein Schlüsselerlebnis, wo du sagst, deswegen bin ich Koch geworden? Im Königshof oder irgendwas? Gab es da irgendwas, wo du sagst, so okay, das...
Ja, also ich, was ich noch mich erinnern kann, ist natürlich schon ewig lange her, dass ich da sogar als Praktikant mal frische Jakobsmuscheln auslösen durfte. Und es waren halt, und mich halt mit den Köchen, die haben sich wirklich gut um mich gekümmert, weil da war ja noch ein kleiner Junge, also die haben sich sehr gut gekümmert und ich hoffe, dass wir wirklich Sachen machen, die eigentlich damals noch zu viel gewesen sind, aber es war wirklich, also Jakobsmuscheln kann mich noch erinnern, was ich machen durfte und das waren tolle Erlebnisse. Ja.
Und dann stand der Entschluss fertig, ich werde Koch und dann hast du im Forsthaus am See deine
Kochausbildung. Genau, das ist am Starnberger See, das war ganz normale Bewerbung, aber sehr, sehr viel Glück damit gehabt, ist ein kleiner familiengeführtes Restaurant hier am Starnberger See. Der Juniorchef, der Berner Graf, war lange Zeit im Tantris, war bei Heinz Winkler, also da ist die Schule schon dementsprechend gewesen. Und wir haben gehobene bayerische Küche angeboten damals. Also die wurden auch mit 15 Punkten ausgezeichnet, das Forsthaus. Und habe da wirklich alle Küchenstationen durchlaufen können dürfen. Und was vielleicht auch prägend war, einfach diese, weil es ein Familienbetrieb ist, man ist keine Nummer, sondern man ist nur der einzigste Azubi im Lehrjahr. Also es gab nur drei Azubis in der ganzen Küche und man hat relativ viel Zeit dafür gehabt. Wir haben natürlich viel gearbeitet, keine Frage, aber die Führung, die menschliche Führung war dann da großartig. Also die haben mich natürlich auch geprägt.
Also hättest du damals im Endeffekt, ich sag mal, eine fachlich fundierte, gute Ausbildung, wo du gesagt hast, du hast noch gelernt, das ist ein Braten, das ist eine Soße,
genau.
Das ist hier, das ist das.
Also das wirklich von der Pike auf, die Grundlagen, aber auch natürlich auch schon was so Richtung Fine Dining. Es war halt wirklich bunt gemischt. Und vor allem, es war halt Zeit für die Auszubildenden da. Also es war nicht nur hier Bankettgeschichten, sondern à la carte, Bankett, Catering. Wir hatten wirklich komplette Potpourri auch angeboten. Und das, aber was ich nochmal sagen möchte, natürlich ist aber diese menschliche Ausbildung auch, dieses Liebe zum Beruf und das muss man auch lernen. Genau, und das habe ich da wirklich sehr, sehr mitgenommen. Bin immer noch dankbar. Besuch auch die Familie Graf, die jetzt eine neue Location am Starnberger See hat, auch regelmäßig, also ein, zweimal im Jahr. Und der Kontakt ist da immer noch da.
Aber wie meinst du mit Liebe zum Beruf lernen? Muss man die nicht haben oder inwiefern kann man die lernen?
Es muss sich entwickeln. Also Liebe zum Beruf, es muss sich entwickeln. Man muss die Produkte, man muss den Geschmack, das muss man alles kennenlernen. Also wenn man die Liebe zum Beruf, die entwickelt sich. Also das ist nicht von heute auf morgen, aber man wächst da rein und dann irgendwann weiß man, okay, man möchte nichts mehr anderes machen. Und dann ist man im richtigen Beruf aufgehoben. Also das ist dann kein Beruf mehr, sondern das ist halt auch eine große Liebe.
Okay, also eher Berufung als Beruf dann bei dir.
Genau.
Und von da aus bist du dann Richtung Baiersbronn gegangen.
Genau. Hotel Barreis war die erste Station nach der Ausbildung. War da das erste halbe Jahr im Hausgast und dann durfte ich noch ein halbes Jahr in die Kaminstube, also ins à la carte Restaurant, was damals mit 16 Punkte bewertet war und war eine tolle Geschichte. Also die Baiersbronn-Zeit war auch sehr prägend. So ein toll geführtes Haus, kriegt man viel mit. Und es waren aber auch witzigerweise auch viele Kollegen, die jetzt mit 2 Sternen ausgezeichnet sind, damals auch schon. Das ist der Christian Eckert, mit dem habe ich zusammengearbeitet. Der hat gerade seine Ausbildung gemacht, der hat mittlerweile 2 Sterne. Und Boris Rommel, mit dem habe ich auch zusammengearbeitet, der hat in Friesruhe auch 2 Sterne. Also da sind schon gewisse Verbindungen da.
Es geht schon in die Richtung, wo du gelernt hast, da geht die Reise hin, weil wenn wir gleich mal deinen Weg weitergehen, da kommt das Atelier gleich noch bei Jan, glaube ich.
Ja, und genau.
Der Johann kommt, glaube ich, gleich auch noch und noch ein paar Intensivpraktika.
Also
Ja, also ich sag ja.
Lange Zeit war wirklich im Bayerischen Hof im Atelier.
Da warst du 9 Jahre oder sowas, ne?
Wie bitte?
Da warst du 9 Jahre, ne?
Ja, nein, nicht ganz 9 Jahre, das waren 7,5. Ich habe nochmal zwischendurch mal einen Küchenmeister gemacht. Da habe ich ein Jahr pausiert, um einen Küchenmeister zu machen. Aber die längste Zeit war wirklich im Atelier im Bayerischen Hof.
Also ich muss dir eins sagen, dein Wikipedia-Eintrag stimmt nicht. Da steht 9 Jahre. Also.
Nee, das stimmt nicht. Der ist auch ganz neu. Also ich habe erst mal vor kurzem gesehen, dass es sowas gibt von mir.
Und wie ist sowas? Wie ist das, wenn du dann so auf Wikipedia gehst und sagst, okay, da steht jetzt, da finde ich mich jetzt selbst?
Nee, also da muss ich, also da sind einiges, ein, zwei Sachen, die nicht ganz stimmen, aber
wie kommst du darauf?
Wie bitte?
Wie kommt man dahin? Selbst gegoogelt oder ey, guck mal, du hast einen Wikipedia-Eintrag?
Ja, man guckt, ob man Also wir haben es Freunde von mir geschickt, weil sie halt nach dem zweiten Stern die Zeitungsgeschichten lesen wollen, die Zeitungsartikel lesen wollten. Mhm. Und dann haben sie natürlich den Wikipedia-Eintrag gefunden, hat sie dann auch selber angeschaut und hat auch schon 3-4 Fehler gefunden, was nicht ganz so stimmt.
Okay.
Wusste auch nicht, wer das geschrieben hat oder woher die Informationen hat. Also keine Ahnung, wo das herkommt.
Ist auch nicht so wild, Hauptsache man hat ihn, ne?
Ja. Nee, aber wie gesagt, ist jetzt nicht so wichtig.
Ach, aber ist doch schön. Ich glaube, es ist ganz schön, wenn man dann irgendwann doch einen Wikipedia-Eintrag hat.
Ja, also.
Ob man ihn braucht, steht auf dem anderen Blatt, das ist schön zu haben. Nice to have.
Ich war überrascht, dass so jemand sich Zeit genommen hat, da was zu schreiben. Ja.
Ja, guck. Und dann ging's wohin? Aquarello, Mario.
Stimmt, nach dem Barreis war Aquarello, hier auch in München. Wurde damals genannt der beste Italiener Deutschlands, hatten auch 1 Stern, 17 Punkte, war ich auf dem Gastmarché, aber es war jetzt auch ich war auch dort knappes Jahr als Kommi, war ein komplettes anderes Arbeiten wie im Barreis. Barreis ist relativ strukturiert, das ist alles durchdacht, da ist genaue Vorgaben, im Aquarello war es ein bisschen anders. Es ist natürlich komplett selbstständig, es ist ein alleinstehendes Restaurant. Und die Abläufe sind auch komplett anders. Hab da immer noch Kontakt mit dem ehemaligen Küchenchef, mit dem Waldemar, mit dem Waldemar Golland. Und war auf jeden Fall eine lehrreiche Zeit. Aber das war jetzt nicht so die prägendste Station in meiner Karriere.
Aber was meinst du jetzt so an Strukturen anders? Meinst du eher ein bisschen freier oder?
Ja, es ist halt schon diese Italian Way of Life. Also es ist schon nicht ganz so durchstrukturiert und wenn es ein deutscher Besitzer gewesen wäre. Es ist halt natürlich auch für die Klassiker, italienische Klassik, was wir da gekocht haben, die vielleicht technisch nicht so aufwendig sind, aber geschmacklich ganz hervorragend waren.
Was denn?
Es war halt ein komplett anderes Arbeiten.
Ja, aber was fällt dir jetzt ein, was ist denn so ein italienischer Klassiker, wo du sagst, so, das war damals geil, das war damals richtig?
Brassato a Barolo. Ja. Mit Sellerie, also geschmorte Rinderbacken in Barolo geschmort, mit einem Sellerie-Püree. Das ist eine der Signature im Aquarello und schmeckt großartig.
Hört sich auch lecker an. Also ich würde sagen, wir sind jetzt ein paar Grad kälter, würde ich sagen, ich sitze im Auto, ich bin in 8 Stunden bei dir. Fang schon mal an zu kochen.
Ja. Nee, aber das ist, also wir haben viele, muss man sagen, das Aquarello hat viele, viele Stammgäste, die seit Jahren dort verkehren. Und eins der wirklich gut laufenden Sterne-Restaurants in München. Also da muss man auch große Hochachtung haben. Ist jetzt zwar nicht mehr ganz so mehr in den Medien und nicht mehr ganz so viel Hype darum, aber hat immer ihr Klientel und hat natürlich auch ganz viele Fans.
Ohne Frage. Ja, sehr geil. Und dann hast du München mal wieder den Rücken gekehrt und bist mal wieder ein bisschen raus aus München.
Genau. Dann waren noch Stationen, ich weiß nicht, wo du Westbein standest, also nach Aquarello war Johann Lafer.
Da bin ich auch. Also es stimmt was in einem Wikipedia-Eintrag. Es ist nicht alles falsch.
Aber es war Johann Lafer, Astrid Stromberg. War eine tolle Zeit. Also das war vom Beruflichen her einer der forderndsten Berufe, also Stationen für mich. Man hat natürlich da alles gemacht. Das war früher noch alles aus einer Küche, Gourmet, Turmstube, also das regionale Caterings noch nebenbei, also vom Volumen her war das wirklich damals schon ziemlich hart, aber wahnsinnig viel gelernt, einen sehr tollen Küchenchef gehabt, den Thomas Karl, der jetzt auch wieder in München ist, der war, ich glaube, jahrelang auf Mallorca, hat auch da einen Stern gehabt und genau mit Johann verbindet mich auch mittlerweile eine Freundschaft. Wir haben in Wien auch 1-2 Projekte zusammen gemacht und haben jetzt uns auch schon letztes Jahr noch mal ein, zwei Mal gesehen. Genau.
Was hast du von Johann noch mitgenommen? Weil Johann hat ja tanzt ja auf jetzt nicht negativ, sondern auf relativ vielen Hochzeiten. Fernsehen hier, da ein Kochbuch, da ein Kochkurs, hier und da. Und
ja,
konntest du da irgendwas mitnehmen, wie man das alles unter einen Hut kriegt? Oder hast du mitgekriegt, worauf das ankommt, wie man das alles so hinkriegt, wie er es hingekriegt hat?
Ja, Johann, das muss man wirklich sagen, ein sehr, sehr feiner Mensch, der sich immer um die Mitarbeiter gekümmert hat und der hat einfach eine Karriere gemacht in Deutschland.
Seinesgleichen
und war der Vorreiter von den ganzen Köchen, die jetzt mittlerweile so medial so bekannt sind Und er war der Vorreiter dafür, der hat den Weg dafür bereitet und war da auch Pionier in dem Feld. Und das muss man einfach lassen. Und mittlerweile, glaube ich, betreut er die Burg nicht mehr. Es wurde übergeben an eine Münchner Firma, die das jetzt für ihn betreut. Mhm. Und konzentriert sich jetzt bloß gleich noch auf Kochbücher und Kochsendungen.
Okay, aber war er damals mehr unterwegs oder wie hat er das alles unter einen Hut gekriegt? Weißt du, was ich meine?
Also am operativen Geschäft war er gar nicht mehr. Also er hat seine Küchenchefs, seine Schuhchefs gehabt, seine Frau war jeden Tag vor Ort. Also natürlich hat er die richtigen Personen gehabt, die ihn rückfrei gehalten haben. Also Küchenchef auf der Burg, Küchenchef für die Kochschule in Guldenthal. Da hat er die richtigen Personen an der Hand gehabt, die ihm den Rücken freigehalten hat. Er war fast jeden Tag unterwegs. Er fast war jeden Tag unterwegs, hat seine Kochbücher vorangetrieben, hat seine Kochsendung gemacht. Aber auf der Burg war er wirklich nur noch selten. Also im tagtäglichen Alltagsgeschäft war er nicht mehr da, genau.
Wie war das damals gefühlt? War das dann so das, jetzt rein Interesse halber, also war das so, dass das dann gesagt worden ist, pass auf, Küche tobt euch mal aus? Oder war das eher so die Geschichte, wo es dann hieß, kocht man das, was ich euch vorgebe? Oder in welche Richtung ging das? Weil ich habe letztens.
Also er hat natürlich einen Küchenchef gehabt und der hat die Gerichte kreiert für das Gourmet und gerade fürs Gourmet, Turmstube war die hohen Klassiker auf dem Wiener Schnitzel oder Kalbstafelspitz oder Wachteln in der Vorspeise. Also das waren relativ klassische Gerichte, viel auch Österreich angehaucht. Und fürs Gourmet hat er eigentlich den Küchenchef schon freie Hand gelassen. Natürlich hat er sich das auch mal zeigen lassen, was da gekocht wird. Und aber da hat der Küchenchef auf der Burg schon relativ freie Hand gehabt.
Ja, weil ich finde das nämlich spannend, weil Vor hatte das letzte Mal erzählt, dass ihn das halt so ein bisschen, weil Vor ist ja durch die Kochprofis auch relativ durchgegangen und ihn hat es halt so ein bisschen angekotzt, dass er im Endeffekt keinen Einfluss mehr hatte auf das, was gekocht worden ist. Weißt du, was ich meine? Durch seine ständige.
Ja, klar,
jetzt alles nicht negativ, sondern dass er nicht jeden Tag präsent war, musste er halt die Zügel für sich ein bisschen weiter lockerer lassen.
Ja, klar, natürlich.
Und deswegen habe ich. Ja.
Aber das ist halt so, wenn du nicht jeden Tag selber als Küchenchef präsent bist, dann geht es in eine Richtung, was nicht mehr ganz so persönlich ist. Mhm. Wenn ich die Soße nicht selber ansetze, wenn ich jeden Tag das Fleisch mache, das ist halt kleine Abweichungen. Und die merkt man dann auch. Also es ist ganz wichtig, dass der Küchenchef präsent in der Küche ist. Aber dann auf der Burg war das sehr gut gelöst. Also er hat sehr, sehr gute Küchenchefs gehabt, die Vollprofis waren und natürlich sehr gut gekocht haben. Klar, aber hätte Johann Lava anders gekocht.
Okay.
Also es ist halt, ja, aber es ist kein Abbruch von Qualität. Er hätte sich vielleicht mehr gewünscht, dass ich mehr selber noch im Tagesgeschäft ist, aber das ging, glaube ich, beruflich und zeitlich nicht, dass er da noch wirklich mit am Herd gestanden wäre.
Kann sich halt nicht zerreißen, ne? Tag hat noch 24 Stunden.
Und es war auch, und wenn er selber da war, ist durch die Küche gegangen, hat auch alles probiert und hat sich auch mit den Freunden unterhalten, vor allem in der Küche. Und hat ja aber auch da auch nicht eingemischt oder so. Also der ist da durchgegangen und hat dann alles geschaut und nach dem Rechten gefragt oder ob wir irgendwas brauchen. Aber dann hat er sich auch die Küche wieder verlassen. Also das war jetzt nicht so, dass er dann Pass gemacht hätte oder irgendwas gekocht hätte. Das hat er dann auch sein lassen.
Und dann ging es ab in die Schweiz.
Ja, weil also es war wirklich dann kam das Angebot aus der Schweiz. Die Kontakte kamen auch über das Barreis, weil da schon einige Leute vom Barreis gearbeitet haben damals. Und die haben, muss man sagen, die Küche ist wahnsinnig klein beim Boss Petermann damals.
Was heißt wahnsinnig klein?
Die kleinste 19-Punkte-Küche der Welt. Also das ist wirklich insgesamt 3 Mitarbeiter, also 2 Köche, 1 Küchenchef und das war es dann auch schon. Also die Küche ist minimal, noch nie in so einer kleinen Küche gearbeitet.
Wie die Kuh wär's?
Maximal 18.
Okay.
Auch vom Ofen her ganz, ganz klein alles, die Spüle gleich mit dran. Also das war schon organisatorisch schon sehr gut durchdacht. Also man hat da wirklich Platz gespart, wo es noch geht. War alles schon so ausgetüftelt, dass man natürlich noch wenig Platz kochen konnte. Man konnte auch nur 4 Teller am Stück anrichten. Mehr Platz war nicht da. Und war eine spannende Zeit. auch sehr viel arbeitet. Und das war noch wirklich ein sehr klassisch geprägtes Restaurant. Also in der Früh wurde morgens um 8 Uhr gesagt, was man mittags zu kochen hat und was man abends zu kochen hat. Also was heutzutage eigentlich nicht mehr ist. Man hat ja die festen Menüs, die dann 2-3 Wochen laufen oder man sich darauf lassen kann, okay, man hat den Menühauptgang. Und vom Horst Petermann war das noch relativ klassisch, dass man einfach was eingekauft hat und dann hat mir genau gesagt, was er haben möchte. Aber war auf jeden Fall eine sehr lehrreiche Zeit.
Ja, sehr lehrreich war auch die erste Begegnung mit unserem Sponsor, der Heinzelmann Chef X, dem Thermomix, der professionellen Alternative zum Thermomix. Als ich das Teil das erste Mal lernte, Wahnsinn. Mega Gerät, kein unnötiger Schnickschnack, man merkt halt glasklar, dass das Ding mit Köchen für Köche entwickelt wurde. Du hast keine EDV, die 2 Stunden hochfahren muss. Du hast nicht Ewigkeiten, dass dein Deckel verklemmt und was weiß ich was, was du bei den anderen Mitbewerbern alles hast. Schau dir das gute Teil mal an auf www.chef-x.de. Ich verspreche dir, es lohnt sich und es ist echt die professionelle Alternative zu dem anderen netten Gerät. Schau es dir an, bis später.
War das damals schon so, übertreiben, aber das damals alles schon auf diesen 2 Michelin-Sternen oder auch heute bei dir, ist das alles noch fest bis aufs Milligramm rezeptiert oder ist das noch so ein bisschen koch mal frei nach Schnauze?
Nee, es ist schon ziemlich präzise alles. Also wir wiegen alles, es ist alles genau aufgeschrieben und rezeptiert, minutengenau. Es wird alles gewogen, es ist alles sehr, sehr weit vorbereitet für den Service. Das immer gleichbleibend ist. Also das ist dann schon.
Gibt es da denn einen Unterschied so zu früher, zu Johann Lafer in der Stromburg mit 2 Sternen oder zu dem Horst Petermann? War das damals auch schon so extrem?
Nein, das war noch mehr Kochen aus dem
Bauch.
Gefühl heraus, ja. Also da wurde, also beim Horst Petermann haben wir kein Fleisch gestochen. Also Fleisch gestochen meine ich, dass mit dem Thermometer die die Temperatur gemessen wurde. Das hat man nicht gemacht. Heutzutage ist das alles genau aufgeschrieben, bis wann das Fleisch so wie gart, wann es man rausnimmt, wie lange das ruhen lässt, wie lange es nachgebraten wird. Also das ist dann alles sehr
Verstehe meine nächste Frage bitte nicht falsch, ne? Aber ist es da nicht ein bisschen langweilig?
Ich würde nicht sagen langweilig. Also bis man zu dem Punkt hinkommt, um so zu kochen oder so diese Qualität also anzupeilen, das dauert lange. Das ist mir auch habe ich auch lernen müssen. Und langweilig ist nicht. Das ist gewissermaßen eine Art von Perfektionismus, was man tagtäglich bieten möchte. Und man möchte halt das Beste aus dem Produkt rausholen. Und meiner Meinung nach muss man dann wirklich dann gezielt und konsequent arbeiten, wenn man das Maximum rausholen möchte. Und natürlich gibt es noch viele Sachen, die vielleicht auch nach Gefühl gekocht werden. Das fällt ja nicht komplett weg, man kann nicht alles rezeptieren, aber wir bereiten soweit gut vor, dass wirklich ein optimaler Service gewährleistet ist. Also was wir vorbereiten können, wird vorbereitet, wird genau rezeptiert, wird sich an die Rezeptoren gehalten, aber natürlich des Tages ist die Erfahrung und das Können vom Koch das Ausschlaggebende, weil nicht jedes Fleisch ist gleich, nicht jedes Stück Fisch ist gleich. Also Erfahrung und Können zählen dann natürlich auch was mit dazu für ein sehr gutes Ergebnis.
Okay, und was ist denn so eine Sache, wo du sagst, die kannst du nicht vorbereiten, die kochst du immer noch so aus dem Bauch, wo du sagst, das kann ich gar nicht rezeptieren? Sind das die Soßen, wo du halt sagst so?
Gute Frage jetzt so aus dem Stegreif. Wenn ich jetzt an die letzte Karte denke, also wenn es Sachen zum wir vollenden die Soßen immer alle gut. Also da geht's auch nach meinem Geschmack. Ich probiere die Soße nochmal. Die sind gewissen Teil schon fertig reduziert und dann kommen noch verschiedene reduzierte Alkoholiker dazu. Da gibt's natürlich ein kleines Spiel. Also das schmecke ich dann alles persönlich nochmal ab, bevor wir es abfüllen oder auf den Teller geben. So welche Soßen, da ist immer noch ein kleines Spiel dabei. Aber eigentlich im Großen und Ganzen steht das Mise en Place zum Abendservice. Also, aber man natürlich kleine Veränderungen hat dann schon, die man merkt, wenn das Produkt nicht genauso kommt, wie man es sich gewünscht hat, also da hat man immer noch ein kleines Spiel. Mhm.
Gut, und dann, jetzt lassen wir mal wieder zurück, jetzt lassen wir mal wieder nach München gehen. 2005.
Genau, das war 2006.
2006, okay.
2006 war das war nach der WM Nach dem Sommermärchen habe ich in Bayerischen Hof angefangen. Muss man sagen, es war früher kein reines Gourmet-Restaurant, es hat nur Garden geheißen, Garden-Restaurant. Es wurde ausgezeichnet mit 16 Punkten, war der Küchenchef Steffen Metzger und war ein relativ großes Restaurant, klassisch geprägtes Hotel-Restaurant, aber trotzdem mit Fine-Dining-Anleihen, also es ging schon in die Richtung. Und 2010 wurde dann entschieden, dass auch ein separates Gourmet-Restaurant entstehen sollte und wurde komplett neu renoviert, zwei neue Restaurants gebaut, neue Küchen und dann entstand das Atelier, das mittlerweile mit 3 Sternen ausgezeichnet ist, und das Garden.
Aber zu dem Zeitpunkt ging noch beides aus einer Küche raus, ne?
Genau, das damals war das noch aus einer Küche raus. Natürlich hat man da genug Platz gehabt, um da wirklich gut zu arbeiten, und dann kam auch im ersten Jahr gleich der Stern. Da war ich dann mittlerweile Sous-Chef. Da kam auch der erste Stern und 17 Punkte. Mhm. Und das hat der Steffen Metzger bis zuletzt auch gehalten. Und der Nachfolger wurde dann Jan Hartwig.
Und war das, weißt du, das noch 2000?
Gute Frage. Das müsste so
14, ne? Oder sowas?
Stuttgart oder Wien. Vor 6 Jahren.
Kann 2014, ja, 2014.
Kann sein, ja.
Und hast du noch ein Jahr mit Jan zusammen gemacht, oder?
Ein Dreivierteljahr, genau.
Ein Dreivierteljahr.
Und genau, Dreivierteljahr, weil ich war das Sous-Chef, und natürlich hat er seine eigenen Leute mitgebracht, was klar ist. Aber ich habe auf Fairness halber meinen Job noch zu Ende gemacht. Und aber das war auch dann die Zeit für mich, was Neues zu machen. Ich war lang genug im Atelier und war genug im Bayerischen Hof. Und dann...
Kam die erste Küchenchefstelle? Oder?
Kam die erste Küchenchefstelle, auch in München, im Sofitel, eine kleine Brasserie. Mhm. Wollten ein neues Konzept implementieren und haben sie jemanden gesucht. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und das war dann die erste Küchenchefstelle für eine kleine Brasserie. Es war eine Mischung zwischen Fine Dining und Brasserie, also klassische Gerichte, aber doch auch ein Konzept, was relativ cool ist, was eigentlich aus Amsterdam ist. Das ist ein Menükonzept, dass es kein festes Menü gibt, sondern es gibt, wir hatten 16 verschiedene Gerichte auf der Karte, und jedes Gericht kostet gleich viel. Mhm. Und man konnte sich aus den Gerichten, egal wie viel, dasselbe zusammenstellen. Mhm. Und das wurde dann so serviert. Also relativ flexibel für den Gast und relativ cool, was ich finde. Gibt es in Amsterdam bei Romblau Gastrobar, relativ bekannt, auch einen Stern. Und der macht das seit Jahren so, und die Laden laufen wirklich super. Wir hatten ja auch sehr viele Gäste in München durch das Konzept, was einfach ein bisschen moderner ist, ein bisschen urban, kein striktes vorgegebenes Menü, sondern so ein bisschen, auch ein bisschen à la carte.
Genau. Und wie viele Leute wart ihr damals da? Und wie viele Kuverts? Weil das hört sich jetzt nicht mehr ganz so easy an, ich schicke mal 2 Menüs weg.
Nee, das war, also es ging eigentlich relativ, das Restaurant war nicht ganz so groß. Wir hatten 40 Sitzplätze und wir waren normalerweise zu 5 in der Küche. Also auch relativ kleine Brigade, aber es war eigentlich ganz gut. Aber die Schwierigkeit damals war 7 Tage in der Woche geöffnet, mittags und abends, genau. Weil natürlich das Hotel, Sofitel in München, noch ein relativ großes Haus, muss halt auch immer ein Restaurant geöffnet sein, und das haben wir dann übernommen. Mussten aber auch kein Barfood oder solche Geschichten machen, das war rein Restaurant, was ganz wichtig war. Und sind da auch, war auch meine erste Auszeichnung, was ich bekommen habe, das waren dann 7 Pfannen im Gusto, und das war so eigentlich der Einstieg in die Gourmet-Szene.
In den eigenen Weg, meinst du? Den eigenen Weg, genau. Und dann zu verfolgen. Und dann sag mal, dann hast du danach irgendwelche Intensivpraktikas gemacht, oder?
Nee, das war, was wir in München gemacht haben, war richtig cool. Das war, The Link hat es geheißen. Ich habe mir insgesamt in 2 Jahren 4 Gastköche eingeladen. Ja. Darunter war der Küchenchef, also der erste Küchenchef war Christoph Müller, das ist der Küchenchef von Porto Küs, damals noch 3 Sterne. Der hat mich 3 Tage besucht gehabt. Dann hatte ich als zweiten Koch Emma Renault, 3 Sterne, für Côte d'Essel, auch in Frankreich. Ich glaube sogar einer der besten des Landes, Nummer 1 oder 2 insgesamt in der Restaurantliste. Und der dritte Koch war aus Rotterdam, Eric Franlo, mit 2 Sternen, den ich besucht habe in München. Und haben wir immer so einen Gourmet-Abend gehabt, 2-mal um einfach den Gästen was zu bieten. Und der letzte Gastkoch war Christian Bauch, der mich mit seinem Team besucht hat und da haben sie zusammen gekocht. Also Christian Bauch, es war meistens so, dass der Gastkoch fünf Gänge gemacht hat und ich habe noch einen zugesteuert und habe die Snacks und die Amüsen gemacht. Und das war der Link, das war eigentlich eine relativ coole Geschichte.
Und dann konntest du dann immer fleißig was mitnehmen für dich.
Ja, natürlich. Und als junger Küchenchef, so hoch, so tolle Küchenchef arbeiten, ist das halt Wahnsinn. Also da war ich knapp 30 und durfte mit Christian Bau oder Emmanuel Renault kochen. Mehr geht nicht. Mehr geht nicht. Also
ja.
Damals, das war eine große Ehre für mich, neben solchen Küchen zu arbeiten.
Wie hast du die dann einfach angeschrieben, hast eingeladen, hast mal Bock zu kochen oder wie läuft sowas dann ab?
Das läuft über eine Agentur. Also man, wenn man selber keine Kontakte hat oder damals auch keine Kontakte hatte, lief es über eine Agentur, genau, die da den Kontakt hergestellt hat. Und dann telefoniert man 2-3 Mal und schreibt E-Mails und wenn dann die Chemie stimmt und man zusammen was machen möchte, dann lädt man den Küchenchef ein.
Ja, schön. Erzähl mal, und dann ging es weiter nach Wien schon oder gab da noch irgendwas dazwischen?
Nee, nach 2 Jahren in dem Sofis in München kam dann das Angebot fürs Flaggschiff, für die Sofitel Restaurants, das ist das Loft, das ist eigentlich das größte und bekannteste Restaurant für Sofitel im deutschsprachigen Raum in Wien. Da kam das Angebot und das habe ich dann auch gerne angenommen.
Also bist du dann quasi in der Kette geblieben?
Ich bin in der Kette geblieben, genau. Es waren auch andere Stationen, andere Posten im Gespräch, aber Loft war einmalige Geschichte und hat sich auch ausgezahlt. Der Mut, nach Wien zu gehen, hat sich dann ausgezahlt. Wurde dann in Österreich Aufsteiger des Jahres für den Rolling Pin. Habe gleich als Einstiegsbewertung 16 Punkte bekommen. Und auch nach 13 oder 14 Monaten einen Stern. Genau.
Sehr anständig.
Ja, war relativ erfolgreich die Zeit. War auch sehr viel Arbeit. Wir haben knapp so 800 bis 900 Gäste in der Woche gehabt. 7 Tage in der Woche, mittags und abends. Es war schon sehr fordernd. Hatte auch ein relativ großes Team mit 20 Mitarbeitern insgesamt, wobei pro Service ungefähr 10 Köche in der Küche waren.
Okay. Und wie kommt man dann von Wien wieder nach Stuttgart, wenn es in Wien läuft wie geschnitten Brot?
Ja, man muss auch wissen, wann man den Zenit erreicht hat. Also ich wusste, dass da in Wien allein durch die Kurwertzahlen nicht mehr viel möglich ist, auch einen draufzusetzen. Und wenn man so viele Gäste hat, ist es sehr auslaugend. Also wenn man jeden Tag ans Maximum oder eigentlich drüber gehen muss, irgendwann schlaucht es und man wird einfach vom Kopf müde. Und ich wollte was Neues machen und dann kam das Angebot aus Stuttgart, aber es waren auch andere Restaurants noch im Gespräch. Aber Stuttgart, also das Olivo, war eigentlich für mich die erste Wahl, war eigentlich das beste Angebot. Und hatte sehr gute Gespräche mit dem Hoteldirektor, mit dem Herrn Zengle. Und da war die Entscheidung eigentlich schon gefallen. Also kurz nach dem Stern, natürlich sagen alle, da hast du mal der erste Küchenchef, der das schafft fürs Loft. Und da waren ja schon andere Köche, die es probiert haben und haben es dann nicht ganz gepackt. Und dann bist du der Erste und nach 2 Minuten später wechselst du es mit Wien. Das ist natürlich auch mutig, gar keine Frage. Aber ja.
Wie kam der Kontakt damals zu Steigenberger? Sind die auf dich zugekommen, du auf die? Oder?
Ich war ein Headhunter. Genau, ich habe einen Headhunter telefoniert, dass ich was Neues suche, neue Aufgabe. Und dann ging das auch relativ schnell. Nico Burkhardt und Olivo wollte gehen und sich selbstständig machen und das Haus hat einen neuen Küchenchef gesucht. Und jetzt Sengle und ich hatten sehr gute Gespräche. Und ja, dann hat man es relativ fest und schnell fix gemacht. Hatte dann auch noch 8 Wochen Pause zwischen den zwei Stellen, wo ich nochmal Kraft tanken konnte, einen genauen Plan ausarbeiten, wie ich die ganze Geschichte angehen möchte. Natürlich war das erste das ist das größte Ziel, den Stern zu bestätigen.
Ich dachte, das Ziel war direkt die 2 im zweiten Jahr zu holen. Das hättest du jetzt sagen müssen, nein. Das wäre der Plan gewesen, dann hättest du richtig geliefert. Nein, Spaß beiseite. Also hast du dich hingesetzt?
Das Restaurant, man hat natürlich eine Verantwortung. Das Restaurant hat jetzt mittlerweile seit 20 Jahren einen Stern und bin der erste fünfte Küchenchef, der dort arbeitet. Also man sieht, dass da ein bisschen Kontinuität dabei ist im Restaurant. Und Nico Burkhardt war lange da und hat es sehr gut gemacht. Und man wollte jetzt neue Impulse setzen und dann sind wir eigentlich ganz gut zusammengekommen, genau. Und habe dann gleich den Stern bestätigt, 2019, genau, und dann nochmal einen draufgepackt, ein Jahr später.
Aber wie war dein Plan? Dein Plan kann ja nicht nur gewesen sein, du, wir halten den Stern und was hast du dir in den 8 Wochen denn noch so für Gedanken gemacht? Hast du dir grundsätzlich Gedanken gemacht, wie strukturiere ich das, wie baue ich das auf, wie ist mein Konzept also, im Kopf? Also nimm mich mal ein bisschen mit auf diese Reise, wie du das Konzept gebaut hast, wie du es machen willst.
So die ersten 2 Wochen ist wirklich runterkommen. Mal nicht im Gastro gucken, kein Instagram, kein Facebook, mal wirklich ein bisschen abschotten und Sport machen, Freunde treffen, die nichts mit Hobby zu tun haben und einfach auf andere Gedanken zu kommen. Und dann fängt man langsam an. Man überlegt sich, welche natürlich befinden sich auch seine Stärken. Man weiß, was man gut kann, aber man möchte trotzdem seine Küche weiterbringen und dann überlegt man sich, was man kochen möchte, welche Stilistik man zeigen möchte und dann geht es schon los mit den ersten Telefonaten mit Lieferanten. Und dann sucht man sich genau das richtige Geschirr aus. Dann wird das neue Team gecastet. Ich habe auch 2 Leute aus Wien mitgebracht gehabt. Genau, das sind einfach so diese auf fast wöchentlicher Austausch mit dem neuen Betrieb, um einfach neue Sachen an den Start zu kriegen. Und ja, also das Wichtigste ist, man muss sich überlegen, was man kochen möchte. Und dann baut man das eigentlich so außenrum. Mhm. Und bei mir ist es halt die französische Küche, aber mit relativ vielen asiatischen Einschlägen. Also nicht nur Aromen aus Asien, sondern auch das Gedankengut. Also bei mir sind die Gerichte nicht so überfrachtet, sind relativ einfache Gerichte, aber sehr, sehr komplex und aufwendig.
Wie würdest du deine Komplexität denn beschreiben? Aufgrund der einzelnen Komponenten, die von mir aus auch, ich sag mal, du kannst ja mehr aus Topinambur machen als im Püree, du kannst ja mehr drumherum basteln. Das heißt, mehrere Komponenten?
Ja, oder? Genau, das geht. Also wir möchten jetzt nicht zum Beispiel, dein Beispiel, Topinambur. Klar kann man aus Topinambur ein Eis machen. Man kann Püree machen, man kann Chips machen, man kann Tiroler, man kann die frittieren, man kann die schmoren. Also gibt es auch 100 verschiedene Zubereitungsarten, Beispiel Topinambur. Aber was macht man, dass es genau für dieses Gericht das Optimale ist? Mhm. Und dann die Zubereitung so zu gestalten, dass es komplex wird. Dass der Geschmack, ich nenne es so, der Geschmack muss so ein vollmundiger Geschmack sein. Also bei mir müssen Gerichte vollmundig sein. Das muss Harmonie, Stimmigkeit, auch gerade die einfachen Sachen, wie einfach die Sachen sind, die gekocht werden, so schwieriger wird es, weil jeder kleine Fehler merkst du sofort im Gericht. Mhm.
Was so ein einfaches Gericht, wo du sagst, das ist sauschwer?
Wir hatten letztes Jahr ein Gericht mit Saibling. Ich finde Saibling wunderbares Produkt. Liebe ich sehr, koche ich sehr gerne, esse ich auch persönlich sehr gerne. Und da ist halt die Zubereitung. Also der verzeiht hier kein 2-3 Grad zu viel oder 2-3 Grad zu wenig. Also das ist wirklich ein Produkt, das muss wirklich handwerklich perfekt zubereitet sein, dann hast du wirklich ein schönes Ergebnis.
Okay. Und dann ging's los. Neue Aufgabe, neue Teller, neue Karte?
Ja, neue Karte, neues Team, neues Restaurant, neuer Restleiter, alles neu. Aber ich habe da einen sehr großen Support vom Hotel gehabt. Die haben mich da in Ruhe arbeiten lassen. Es war auch die Sommermonate, ich habe im Juni angefangen. Die Kuhwerbezahlen waren jetzt nicht ganz so hoch, also wir hatten so durchschnittlich 18, 18 Gäste oder so, dann kann man sich schon ein bisschen eingrooven. Und vor allem, wir bieten ein Menü an, also es ist überschaubar. Wir haben überschaubar vom Volumen her, wir bieten noch ein vegetarisches Menü an. Das heißt, dass das am Ende des Tages eine Vorspeise, drei verschiedene Zwischengänge, Hauptgang, Prädessert, Dessert, Petit Fours, also das ist, man kann das schon sehr gut durchstrukturieren, man hat ein gewisses Volumen, was man, und zum Eingrooven ist es optimal, und ich habe wirklich einen sehr guten Start. Das Hotel hat mich sehr unterstützt, aber trotzdem in Ruhe gelassen, dass ich mich auf meine Arbeit konzentriere, und habe dann auch dementsprechend die Bewertungen alle gehalten, und ist am Anfang ganz gut angelaufen, und dann kam der erste Stern auch, das war ja dann diese Verschiebung, wo von November auf März der Erscheinungstermin geschoben wurde oder neu terminiert wurde.
Du sag mal, klingelt das Telefon erst beim ersten oder auch schon beim zweiten Stern? Oder auch schon beim...
Nee, es ist ja, also ich kann es ja aus eigener Erfahrung sagen, der Stern bestätigt in Olivo, das erste Jahr, keinen Anruf. Mhm. Das erfährst du wirklich dann erst, wenn das Buch rauskommt, wenn halt das durchsickert. In Wien wurde ich auch angerufen. Also da wurde ich freitags angerufen. Montags war die Veranstaltung in Budapest und da wurde mir auch Ralf Finkenfrühl hat angerufen und dann hat er mir auch mitgeteilt, dass es den ersten Stern fürs Loft gibt. Da mussten wir auch erstmal setzen, da habe ich auch nicht mit gerechnet und habe dann das Wochenende ganz normal noch gearbeitet, Samstag, Sonntag, und bin dann in aller Herrgottsfrüh nach Budapest gefahren und hatte den ganzen Tag Programm. Also muss man sagen, das ist wirklich grandios und wie der Kiegenschlag das alles aufzieht, die besten Köche Europas, Kiegler Costa, Sergio Herrmann, alle mit dabei gewesen, und es ist noch ein einmaliges Erlebnis.
Das glaube ich dir.
Dann bist du dann am Abend vor der ganzen Kochelite und vor viel Presse nach vorne gerufen. Ich war gleich der erste Koch, der für Österreich aufgerufen wurde, und das ist ein einmaliges Erlebnis, da bist du einfach baff. Das ist einmalige Geschichte und das bin ich sehr dankbar.
Oh, cool. Du, sag mal, und jetzt nutzt du die Zeit wie? Weil jetzt, wo es ein bisschen ruhiger ist, gezwungenermaßen sozusagen, was machst du?
Ich bin viel draußen, in der frischen Luft. Habe jetzt relativ viel auch für die Familie gekocht. War viel draußen, mache jetzt wieder Sport. Es ist momentan ja alles noch ungewiss, wann wir wieder starten dürfen. Und bis dahin nutze ich die Zeit, einfach ein bisschen Kopf frei zu bekommen. Habe jetzt auch nebenbei tippe ich unsere Rezepte ab, also die Sachen, die so ein bisschen liegen geblieben sind in letzter Zeit, Büro aufräumen und solche Geschichten mache ich noch nebenbei, aber momentan ist jede Planung für den Restart, muss man noch ein bisschen warten, bis man wirklich fixe Termine hat und auch die fixen Auflagen, die man erfüllen muss, und dann kann man anfangen, das konsequent zu planen.
So, jetzt noch eine Frage zum Schluss.
Ja.
Geht später noch in den elterlichen Landgasthof?
Die Möglichkeit ist da, aber ist jetzt momentan kein Thema für mich. Also ich bin gerne in Stuttgart und koche gerne in einem Gourmet-Restaurant, aber was die Zukunft bringt, wir hatten noch vor 3 Monaten gedacht, dass komplett Deutschland stillsteht. Das hat auch keiner gedacht. Also man kann, glaube ich, momentan einfach nichts sagen. Also ich kann mir das vorstellen, aber es ist aber auch kein Muss. Also das sind noch alle Optionen offen. Und meine Eltern machen das noch sehr gerne und sind sehr gerne für die Gäste noch da. Oh,
schön. Anton, dann danke ich dir für dieses nette Gespräch und würde sagen, alles Gute, bleib gesund und die letzten Worte gehören dir.
Dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch und ich hoffe, dass wir uns alle bald wiedersehen.
Dankeschön. Alles klar. Bis dann. Ciao.
Ich finde das immer wieder richtig spannend und interessant, wenn man so in die alten Podcast-Folgen reinhört. Ja, ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn ja, abonnier den Podcast, lass einen Daumen hoch da, 5-Sterne-Bewertung, hau in die Tasten, schreib eine Rezession. Ich würde mich mega freuen und du hilfst mir damit. Und nochmal zum Sponsor der heutigen Folge, der ChefX von Heinzelmann, der professionellen Alternative zum Thermomix. Schau es dir gerne mal an auf www.chef-x.de. Ich verspreche dir, du wirst nicht enttäuscht sein.
Und Sven, der Gastro- und Hotellerie-Podcast.
Wir hören uns.
Bis bald.